Katz? Ist Katz? So gut. Guten Morgen miteinander. Schön seid ihr da. Ich freue mich, dass Jesus heute gut drauf ist. Viel besser als ich, Gott sei Dank. Er hat immer den Überblick. Und wir haben heute wirklich ein faszinierendes Thema. Ist etwas nicht gut? Der Kragen ist nicht gut, sagt meine Frau. Gut, super. Jetzt ist alles in Ordnung. Ja, wir haben uns über die Jehova-Namen Gottes unterhalten. Die sprechen von seinem Charakter. Die bringen etwas rüber von seiner Natur, von dem, was er ist. Und heute sind wir bei einem interessanten Namen angelangt. Jehova Rapha, der Gott, der uns heilt. Dieser Name beschreibt unseren Gott als der Ewigseiende, der Gott, der heilt und der wiederherstellt. Das ist seine Natur. Das kann er nicht verleugnen. Und er hat sich gesagt, wie kann ich das den Menschen beibringen? Und so hat er sich selber einen Namen gegeben. Ich bin dieser Jehova Rapha, von dem wir dann nachher hören. Er hat sich diesen Namen gegeben in der Hoffnung, dass wir das checken würden, dass wir aufwachen würden. Das ist ein Riesenthema über göttliche Heilung. Wir werden heute einen Anfang machen, in 3 Wochen dann eine Fortsetzung. Und bitte versteht, dass ich diese vielen Aspekte, die mit diesem Thema verbunden sind, nicht alle euch ausgiebig erklären kann. Da bräuchte ich ein halbes Jahr dazu. Ich kann sie auch nicht ausdiskutieren, aber wir werden einiges anschauen und dann in den Hauszellen, in den Lebensgruppen auch vertiefen. Etwas, das ich auch sagen möchte bei diesem Thema. Wir können mit unserem Spatzenhirn, wir können mit unserem begrenzten menschlichen Verständnis niemals die ganze Thematik durchleuchten und verstehen. Die Spannungsfelder, die in diesem Wort da verbunden sind, das ist viel zu komplex. Ich habe keine plausible Erklärung dafür, wieso zum Beispiel meine Schwester mit 30 Jahren gestorben ist an Krebs. Und meine Frau, nachdem sie 4 Wochen im Koma war, da wurde sie plötzlich mirakulös berührt, auferweckt und geheilt. Da gibt es Fragen, die können wir nicht ergründen. Aber da gibt es diesen Gottesmann, der saß im Rollstuhl, der hatte Polyarthritis. Wisst ihr, was das ist? Das ist diese schreckliche Krankheit, wo die Hände so verbogen werden. Und der ist im Rollstuhl gesessen und hat den Kranken die Hände aufgelegt und viele von ihnen sind mirakulös geheilt worden. Erklär du mir mal, wie das geht. Es gibt Dinge, die können wir nicht einordnen in dieser ganzen Thematik, oder? Aber hört, auch wenn ich dies oder jenes mit meinem Spatzenhirn einfach nicht verstehen kann, dann weiß ich dennoch, dass ich absolut entspannt und gelöst sein kann in der Gewissheit, dass mein himmlischer Daddy schon weiß, was er macht. Auch wenn ich das nicht immer verstehe. Aber gleichzeitig ist es fundamental wichtig, dass wir die Bibel studieren. Dass wir uns dieses biblische sattelfeste Überzeugung in uns reifen lassen, wie Gott Krankheit sieht und wie die Bibel Krankheit sieht. Und wie geschieht das? Das fällt nicht einfach vom Himmel. Dazu müssen wir die Bibel lesen. Dafür müssen wir ringen, dass Gott uns Offenbarung schenkt. Da braucht es Gebet, aber Gott möchte das uns schenken. Ich glaube an die Botschaft der göttlichen Heilung, weil sie in der Bibel steht, aber auch, weil ich es immer wieder selber erlebt habe. Ich denke, die Situation mit Tina, das war wirklich wow. Das hat die Ärzte wirklich erstaunt, dass sie ihr den Namen gegeben hat, Donna Fortunata, die Frau, die Glück hatte. Sie hatte weit mehr als Glück. Ich habe ein Problem mit meinem Rücken und das hat mir immer wieder Probleme gegeben. Und da gab es 2 Situationen, da habe ich den Arzt angerufen. Wenn ich den Arzt anrufe, dann bin ich fast tot, oder? Also wenn ich zum Arzt muss, nicht schlimmer, als wenn ein Krankenpfleger zum Arzt muss. Okay. Es war wirklich schlimm. Ich habe ihm angerufen und gesagt, es ist wieder hier. Ich brauche sofort einen Termin. Und der Arzt hat mir gesagt, tut mir leid, vor Mittag geht überhaupt nichts. Ich habe gesagt, Gott, das kann nicht sein. Ich bitte, dass du mich berührst. Kaum ausgeweht, hast du so gemacht, alles weg. Ich habe sofort den Hörer ergriffen, im Arzt wieder angerufen, ich komme nicht. Ein anderes Mal war es auch wieder so arg. Und da mussten wir an eine Pastorenkonferenz. Und es hat mich so erwischt, ich bin zum Arzt gegangen und jeder Arzt tut das ja selber irgendwie regeln, oder? Und diese Ärztin hat mir einen Cocktail verschrieben mit Medikamenten. So stark, dass ich nicht mal Auto fahren durfte mehr. So übel war das. Und das war ziemlich schlimm, dann an diese Pastorenkonferenz anzureisen und alles mit diesen Medis und so. Und dann saß ich dort am ersten oder zweiten Tag. Da wollte der Prediger beginnen zu sprechen, da kommt der Jugendleiter, stört ihn und sagt, es ist noch eine Person da, die jetzt noch Heilung am Rücken braucht. Boom, und ich war gesund. Wow. Und wisst ihr, ich bin dann wieder zum Arzt gegangen. Und heute steht in meiner Krankengeschichte, wurde an einer christlichen Versammlung von Gott geheilt. Ist bärenstark, was Gott tun kann. Ja. Was sagt uns die Bibel über Krankheit, über die Heilung? Die Bibel macht uns unmissverständlich deutlich, dass Krankheit und der Tod eine direkte Folge der Sünde, also ein Werk des Teufels ist, das gegen das Wesen und den Plan, den Gott für den Menschen hat, gerichtet ist. Aber die Bibel sagt uns, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Oh, ihr schlaft noch. Habt ihr es verstanden? Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels, die so viel Zerstörung und Not anrichten, ja, ein Ende macht. Jesus ist in erster Linie stellvertretend für uns Menschen am Kreuz gestorben, damit unsere Sünde, unser Grundproblem, das wir haben, die uns von Gott trennen, vergeben werden kann. Und wenn ich jetzt vieles über göttliche Heilung sage, möchte ich am Anfang das doch erwähnen. Die allererste Dringlichkeit im Leben eines Menschen ist, dass er seine Verlorenheit durch die Sünde erkennt, dass er Jesus als Erlöser annimmt und somit dem ewigen Verderben entrinnt, das ihn in der Hölle erwarten wird. Das ist das Allergrößte und Wichtigste für einen Menschen. Die allererste Dringlichkeit im Leben eines Menschen ist nicht die Heilung, sondern dass er Versöhnung mit Gott findet und wieder in den Lebensstrom des Schöpfers angeschlossen wird. Amen! Heilung kann dann auch kommen. Aber hey, wir haben ein viel schlimmeres Übel in unserem Leben durch die Sünde. Etwas anderes, das wir auch wissen müssen, ist, wir müssen verstehen, dass Krankheiten, dass diese gemeinen Viren nicht in der Küche Gottes zusammengerührt werden. Yes! Psychische, körperliche Krankheiten, Krebs, Neurodermitis, MS und all das Zeugs sind vielmehr teuflische Produkte der Sünde, die in die Welt gekommen sind. Und jetzt, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt sehr vieles zu diesem Thema der göttlichen Heilung. Schon im AT finden wir da die ersten Anzeichen, wo Gott über den Bund schreibt, den er mit seinem Volk im Alten Testament geschlossen hatte. Und da lesen wir in 2. Mose zuerst. Mein Volk, wenn du willig bist, auf die Stimme des Herrn deines Gottes zu hören und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin Jehova Rapha im Hebräischen oder halt bei uns ein bisschen plump übersetzt, der Herr, der dich heilt. Das ist eine Stelle vom Alten Bund. Habt ihr gut gehört? Wenn du das machst, wenn du das tust, dann geschieht etwas. Das ist die Sprache des Alten Bundes. Aber interessant, dass Gott sich offenbart hier mit dem hebräischen Namen, der er sich selber gegeben hat, Jehova Rapha. Und dieses hebräische Wort möchte so viel heißen oder sagen, gesund machen, heilen, wieder in den Normalzustand zu bringen. Nicht unbedingt so, wie es vorher war, sondern wie es Gott von Anfang an gedacht hat. Gott wollte also seinem Volk mit diesem Namen sagen, hey, mein Volk, ich bin der ewig seiende Gott, der wiederherstellt, der gesund macht, der wieder in den Normalzustand bringt. Und dann ging die Geschichte des Volkes Gottes weiter. Dann sind sie ausgezogen aus der Knechtschaft von Ägypten. Wohin? Ja, die haben ein paar Umdrehungen gemacht in der Wüste, brüderweise, oder? Aber die Verheißungen war klar. 2. Mose 23 heißt es dann weiter. Dient mir, dem Herrn, eurem Gott, immer noch dieses Gesetzes tun, dann werde ich euch reichlich Essen und Trinken geben und alle Krankheiten von euch fernhalten. In eurem Land wird keine Frau Fehlgeburten haben, keine wird unfruchtbar sein, ich werde euch ein langes Leben schenken. Hat das funktioniert? Das lesen wir zum Beispiel im Psalm 156. Und er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, aber Israel ließ er ausziehen. Mit was? Mit Silber und Gold. Und es war kein Strauchelnder unter ihnen. Andere Bibelübersetzungen sagen, anstatt Strauchelnder kein Schwacher oder Krank. Moment. Verstehen wir, dass da etwas Übernatürliches abgelaufen ist? Die Bibel sagt, dass kein einziger von den circa 3 Millionen Israeliten, die aus der Knechtschaft in Ägypten befreit worden waren, strauchelte. Wieso? Weil Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hatte. Und wie wir das vorher selber gelesen haben, in diesem Bund war Heilung und Prosperität mit eingeschlossen. Weil Gott einen Bund gemacht hatte mit dem Volk, waren sie gesund. Keine Krankheit. Interessant. Jeder Israelit, der wollte, dass dieser alte Bund für ihn wirksam wurde, musste zum Zeichen dafür einige Bedingungen erfüllen, Altes Testament, Alter Bund, die dieser Bund forderte. Eine dieser Bedingungen war zum Beispiel, dass sie das Fleisch des Passahlammes essen würden, das sie vor dem Auszug schlachten mussten. Dies in sich aufnehmen des Passahlammes hatte die Israeliten damit körperlich, aber vor allem geistig gestärkt, geistig ausgerüstet, jedem Hindernis, das sie auf ihrer beschwerlichen Reise begegnen würden, zu überwinden. Sensationell, oder? Ein Bund Gottes und Gott hält sich daran, wenn das Volk sich an die Abmachungen dieses Bundes gehalten hat. Aber jetzt wird es noch viel besser. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Jesus Christus, das Opferlamm Gottes, hat dann am Kreuz sein Leben gelassen und diesen neuen Bund des Gesetzes durch einen diesen alten Bund des Gesetzes durch einen viel besseren neuen Bund abgelöst. Und was machen wir nachher? Wir nehmen miteinander das Abendmahl, das ja Zeichen dieses neuen Bundes ist. Und wir nehmen dieses Abendmahl als Zeichen, dass wir Jesus Christus persönlich als Erlöser angenommen haben und dass wir in diesen Bund eingewilligt haben. Und dass dieser neue Bund, der übrigens in allen Belangen viel besser ist als der alte, auch Heilung mit einbezogen, mit eingeschlossen ist, das finden wir zum Beispiel in 1. Petrus 2, 24. Er, Jesus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden sei ihr heil geworden oder seid ihr geheilt. Von der Grammatik her ist das Vergangenheit. Seid ihr geheilt steht hier nicht als Verheißung für die Zukunft, sondern Heilung wird hier als Tatsache unterstrichen, die vor 2000 Jahren bereits geschehen ist. Amen. Die Erfüllung dieser wunderbaren Jesaja-Verheißung. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Finito. Und Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Mit anderen Worten, es gibt nichts mehr zu tun. Und deswegen hat er sich zu Rechten Gottes gesetzt. Weil es nichts mehr zu tun gibt. Weil es vollbracht ist. Halleluja. Das ist eine andere Lehre. Der Heilige Geist ist alleine im Moment noch am Wirken. Das erzähle ich euch noch. Aber Jesus sagt uns heute, hör mal, die schrecklichen, die schmerzenden, die sichtbaren Wunden, die ich mir zugezogen habe durch diese brutalen 39 Peitschenhiebe an meinem Leib, sind für dich das sichtbare Zeichen deiner Heilung. Jedes Mal, als meine Haut von den Peitschenhieben brutal zerfetzt worden ist, wurde ich an deiner Stelle geschwächt, dass du heil werden kannst. Ich habe an deiner Stelle auf meinem Leib alle Krankheiten genommen, damit du nicht mehr krank sein musst. Und so hat Jesus für dich durch sein stellvertretendes Bluten und Sterben am Kreuz den neuen Bund, der auch unsere Heilung mit einschließt, besiegelt. Ein für alle Mal. Jesus hat dich und mich zu seinen Bundespartnern gemacht. Das ist ja wahnsinnig, oder? Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Der allmächtige Gott, der nicht lügen kann, der nicht Ja und A, Ja und Nein ist, sondern ein klares Ja für uns hat. Und das bedeutet, wenn wir irgendeinmal in irgendeiner Situation etwas nötig hätten, das in diesem Bund versprochen ist, dann hat er sich verpflichtet, uns zu helfen, wenn wir ihn darum bitten. Und das Beste davon ist, selbst wenn nie wir diesen Bund brechen, ist er der Garant dafür, dass er immer zu seinem Bund stehen wird. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Ich finde es sensationell. Jetzt beginne ich dann doch zu predigen. Und damit in diesem Bund zweifellos auch Heilung eingeschlossen ist für uns, dass sie wirksam wird, müssen wir selbst nichts leisten, sondern die einzige Bedingung, die es gilt, in diesen Bund einzusteigen, ist zu glauben. Zu glauben, dass das so ist. Abendmahl ist das Zeichen dafür, dass wir an diesen Bund gedenken, in den Jesus uns gebracht hat. Und was hat jetzt da der Paulus im 11. Kapitel den Korinthern geschrieben, mit ganz einfachen Worten? Er hat geschrieben, dass viele Korinther deswegen schwach und krank waren, weil sie das Abendmahl nahmen, ohne dabei wirklich zu glauben, ohne dabei wirklich es für persönlich für sich in Anspruch zu nehmen, was ihnen in diesem Bund, dem sie mit dem Abendmahl gedachten, zustehen wird. Wir müssen glauben und einsteigen in den Bund. Und das Ganze geschieht aus der Gnade. Und ich möchte meine Ausführungen ein bisschen unter dieses Thema stellen heute Morgen, der Zusammenhang von Gnade und göttlicher Heilung. Gott hat seinem Volk das Gesetz gegeben. Mose mal diese Gesetzestafeln und so weiter. Und war das Gesetz schlecht? Sicher nicht, denn Gott hat es ja gegeben. Aber Jakobus 2,10 sagt, dass wenn wir auch nur an einem einzigen dieser Gebote schuldig geworden sind, wir das ganze Gesetz gebrochen haben. Und da die Bibel sagt, dass es kein einziger Mensch gibt auf dieser Welt, der nicht gesündigt hat, hat das Gesetz noch nie einen Menschen gerettet, noch nie einen Menschen gerecht gemacht. Aber das war auch nicht das Problem. Denn das Gesetz hatte die Aufgabe uns Gottes, Heiligkeit und unser riesiges Problem aufzuzeigen, dass wir mit der Sünde niemals vor dem absolut heiligen und gerechten Gott bestehen können. Und so zeigt Paulus in Galater 3 auf, dass das Gesetz aber die wichtige Aufgabe hatte, uns ein Pädagoge zu sein. Ein Zuchtmeister, übersetzen andere Übersetzungen, der uns zu Christus führt. Und so hat also das Gesetz die Aufgabe, uns die Diagnose zu stellen, die wir in Römer 3,23 lesen können, dass wir alle Sünder sind. Aber im Moment, wo ich durch das Gesetz erkenne, dass ich ein Sünder bin, zeigt uns dann das Evangelium die Lösung, nämlich, dass Jesus, der Sohn Gottes, stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Und indem er den Preis für unsere Strafe durch seinen Tod bezahlt hat, können all unsere Sünden vergeben werden. Und was müssen wir dazu leisten? Was müssen wir dazu tun, um in diesen Bund hineinzukommen? Was müssen wir tun, dass dieser Bund ganz persönlich für uns rechtkräftig wird? Wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen glauben, dass Jesus diesen Preis für uns bezahlt hat. Wir müssen um Vergebung unserer Schuld bitten und die Erlösung annehmen. Und so sagt Paulus und folgt der richtigen Epheser 2,8, denn aus Gnade oder anders übersetzt, aus unverdientem Wohlwollen seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Verstehen wir das? Wir haben nichts dazu getan, können nichts dazu tun. Wir können es nur im Glauben annehmen. Und mit anderen Worten, offenbart uns die Gnade Gottes seinen Charakter. Diese Gnade offenbart uns die Liebe Gottes, die er dem bedürftigen Menschen gegenüber hat. Und ich meine, bedürftig sind wir alle weit, oder? Und alle zusammen. Und diese Botschaft der Gnade Gottes ist so revolutionär. Ich meine, alle Religionen der Welt zeigen dem Menschen auf, was der Mensch mühselig für Gott tun muss, um vor ihm Wohlgefallen zu bekommen. Stimmt, oder? Ich habe diese Bilder extra weggelassen, die sind so schrecklich. Im krassen Gegensatz dazu zeigt uns aber das Evangelium, was Gott für den Menschen tut in seiner Gnade und getan hat und noch tun will. Das sind zwei verschiedene Händchen. Das ist eine andere Welt. Das ist eine andere Philosophie. Wir sind errettet durch die Aber die Bibel spricht nicht nur von dieser Gnade, die zur Erlösung notwendig ist. Sie spricht von einer Gnade, aus der wir leben sollen, Tag für Tag. Römer 5,2, die NGÜ hat das treffend getroffen. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Paulus sagt, ihr habt die Gnade angenommen, ihr seid Kinder Gottes geworden. Aber jetzt beginnt es erst mit der Gnade. Jetzt ist nicht fertig, sondern die Gnade ist das Fundament, auf das ihr bauen sollt, mit dem ihr leben sollt. Und so definieren wir die Gnade noch einmal. Aus der Gnade, aus unverdienten Gunst zu leben bedeutet, erstens, sich einzig und allein auf die Verdienste von Jesus Christus zu stellen. Zweitens, unsere Beziehung zu Gott auf das auszurichten, was er für uns tut. Nicht wie im Alten Testament, was ich für ihn leisten muss. Und drittens, aus der Kraft und den Ressourcen zu geben, der uns in seiner Gnade jeden Tag neu darreichen möchte. Wow. Gott möchte, dass wir aus der Gnade leben. Gott möchte, dass wir Tag für Tag, Situation für Situation bei ihm anzapfen, abholen, das Gut empfangen, was er schon längst für uns bereitet. Und so möchte ich sagen, Gnade, die unverdiente Gunst ist eigentlich keine Doktrin, keine Lehre, sondern sie ist ein Fundament, auf das wir unser Leben aufbauen. Es ist ein Lebensstil. Und es ist ein fantastischer Lebensstil, oder? Ich muss nicht selber erarbeiten, sondern ich darf leben aus den Quellen, aus den Ressourcen, die aus dem Kapital, aus dem Vorrat, das Gott für mich bereitet, Situation für Situation. Leben wir nach dieser Gnade? Schauen wir mal unser Leben an, oder? Zum Beispiel denken wir, dass Gott uns nur dann gebrauchen kann, wenn wir das und jenes im Griff haben und unser Verhalten ein bestimmtes Niveau hat. Das ist Gesetzesdenken. Rufen wir uns zum Beispiel mal in Erinnerung, wie der Vater in der Geschichte mit dem verlorenen Sohn, seinem abtrünnigen Sohn, begegnet ist. Das ist eine Offenbarung der Gnade. Hat sich der Vater dem verlorenen Sohn vielleicht deswegen angenommen, weil er eine belohnenswerte Leistung vollbracht hatte? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, sondern nur weil der verlorene Sohn sich am Schluss vor ihm gebeugt hat und seine Schuld bewusst geworden ist. Er hat diese Gnade angenommen, ist auf den Vater zugegangen, hat sein altes Leben stehen lassen. Wow. Und manchmal denken wir, der Teufel flieht nur dann von uns, wenn wir geistig in Form sind, oder? Und bald perfekt. Kennst du dieses Denken? Was für eine Illusion! Wir werden nie perfekt werden. Halleluja! Aber das ist nicht das Problem. Der Teufel wird niemals von uns weggehen, weil wir es verdient hätten oder perfekt wären, sondern einzig und allein, weil Jesus aus Gnade, aus unverdientem Wohlwollen in uns lebt durch den Heiligen Geist. Halleluja! Und hör mal, Gott hält nicht Ausschau nach perfekten Menschen, sondern nach Menschen, die seine Gnade, sein unverdientes Wohlwollen annehmen und für ihn verfügbar werden. Er sucht nicht, aber Menschen, die ihn ehren mit einem großen Glauben an einen großen, gnädigen Gott. Und aus der Gnade, aus dem unverdienten Wohlwollen Gottes zu leben, bedeutet also von den Ressourcen zu leben, vom Kapital zu leben, vom Vorrat Gottes zu leben, in jeder Situation. Amen. Wir sind berufen, aus dieser Gnade zu leben. Und so ist auch Gottes Plan für uns, dass wir nicht krank sind, weil Heilung in dem Bund mit inbegriffen ist. Jesus macht uns ein All-Inclusive-Angebot. Aber die meisten Christen nehmen nur etwas heraus. Hey, wenn du schon eingeladen bist, irgendwie in eine Ferie, All-Inclusive essen, trinken, baden und Sauna und weiß nicht was, dann nimm das. Und wenn Jesus uns in seiner Erlösung diese ganze Palette einfach vortischt, dann sind wir blöd, wenn wir das nicht machen. Aber hör mal, nicht wenige Christen haben ein Gottesbild, das sie tatsächlich glauben lässt, dass Gott uns Krankheiten sendet, um uns eine Lektion zu erteilen. Da wage ich zu fragen. Einige von euch haben Kinder, oder? Wer von uns hat schon einmal seinem Kind willentlich eine Krankheit auferlegt, damit es eine gehörige Lektion erteilt bekommt? Also ich habe das nie gemacht. Hör mal, ganz bestimmt diszipliniert Gott dich nicht, indem er dir Krankheiten oder Unfälle schickt. Jesus sagt uns in Matthäus 7,11, dass unser himmlischer Daddy leidenschaftlich gut ist und für dich nur das Allerbeste möchte. Und für die, die immer noch nicht überzeugt sind, wenn du wirklich glaubst, dass Gott dir Krankheiten auferlegt, um dir eine Lektion zu erteilen, dann pass auf. Hä? Pass auf, dass du ja nie Medikamente nimmst, ja nie zum Arzt gehst, sonst arbeitest du ja gegen den Willen Gottes, wenn du durch diese Dinge Heilung suchst, oder? Ist absurd. Du kannst keine Hoffnung und kein Glaube für Heilung haben, wenn du glaubst, dass dein himmlischer Daddy dir Krankheiten schickt. Vergiss es! Und wenn wir den Dienst von Jesus studieren, dann erkennen wir zweifellos auch die Liebe und die Absicht, die er zu allen Menschen hat. Was hat denn Jesus getan, wenn er einer kranken Person begegnet ist? Oh, wir könnten das halbe Neue Testament lesen. Markus 3,10. Weil er nämlich so viel geheilte, drängten sich alle, die ein Leiden hatten, an ihn heran, um ihn zu berühren. Wie schön. Das ist sein Stil. Oder hast du je gelesen, wie Jesus auf eine gesunde Person zugegangen ist und ihr gesagt hat, ich möchte dir eine Lektion von Demut und Geduld verpassen. Empfange eine Portion Lepra. Ist nie geschehen. Nein, nein, nein und nochmals nein. Was ist geschehen, wenn Jesus einer Not begegnet ist? Wir nehmen mal die Situation mit dieser hungrigen Volksmenge. 5000 Männer mit Hunger. Schrecklich. Und da kommt ein Junge mit einem Lunch. 2 Fischlein und 5 Brote. Hat Jesus diesen Lunch dieses Jungen vielleicht vor den Augen der hungrigen Menschenmenge genüsslich verspiesen und ihr gesagt, hört hiermit, erteile ich euch eine Lektion des Verzichtens und der Armut? Absolut nicht, nee. Jesus hat die Lebensmittel multipliziert, denn das ist sein Stil. Und ich möchte diesem Gott dienen, der diesen wunderbaren Stil hat. Halleluja. So ist mein Jesus. Er ist der Gott der Fülle, er ist der El Shaddai, der mehr als genug ist. Das ist sein Stil. Und weißt du, dein himmlischer Daddy möchte dich so richtig segnen, so richtig überreich beschenken, auf dass du für andere ein überflüssender Segen sein kannst. Halleluja. Heilung. Für Seele, für Leib, für die Psyche, für den Geist ist klar in diesem Paket des Erlösungswerkes mit enthalten, all inklusiv. Aber jetzt kommt's. Genauso wie du dir deine Erlösung nicht verdienen kannst, bekommst du auch Heilung niemals aufgrund von gesetzlicher Leistung oder Anstrengung. Du kannst sie dir nicht verdienen. Selbst wenn du vielleicht besser bist als dein Nachbar oder deine Frau oder dein Mann, du kannst sie dir nicht verdienen. Aber Gott will dir diese Heilung aus Gnade, aus unverdientem Wohlwollen zuteil werden lassen. Danke für den alten Bund. Aber oh, wie bin ich Gott dankbar. Darf ich unter dem neuen Bund leben? Halleluja. Und in diesem Bund der Gnade. Und in diesem Bund der Gnade ist auch die Sprache ganz anders. Das haben wir schon ganz am Anfang gesehen. Die Sprache des Gesetzes des Alten Testaments könnte man etwa so darstellen. Tue das, mache das und du wirst leben. Haben wir in 2. Mose schon gehört, ganz am Anfang. Aber die Sprache der Gnade lautet total anders. Was soll ich für dich tun, sagt Gott. Die einen mit einem guten Gedächtnis erinnern sich vielleicht noch an meine Gnadenpredigt über diese Witwe. Oder? Diese Bedürftige, diese verzweifelte Witwe, die stand am Ende ihres Lebens verzweifelt. Und da kommt der Prophet Elisa, der Prophet der Gnade, und sagt ihr, was kann ich für dich tun? Die Witwe war sich ans Gesetz gewöhnt, macht das und jenes und erfülle das und dann vielleicht. Und der Prophet der Gnade, er sagt, was kann ich für dich tun? Ein prophetisches Reden Gottes in Hinblick auf den neuen Bund. Die Sprache der Gnade ist eine andere. Und so hat es Jesus auch ausgelebt. Markus 10, 46 bis 52, die Heilung des blinden Bartimäus. Was für eine wunderbare Geschichte. Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und seiner großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu flüstern wie in der Kirche und sprach, Jesus, der Sohn Davids, erbarme dich. Nein! Da begann er zu rufen und er sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Er hat die Gelegenheit am Schopf gepackt, hätte ich auch gemacht. Und es geboten ihm viele, er solle sich doch benehmen wie in der Kirche. Er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Wir sollten gerne ein bisschen auch in der Kirche mehr mit dem Bein auf dem Leben zu stehen. Oh, ihr wisst, was ich meine. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, der Mantel, der ihn legitimierte, einfach zu betteln. Und er stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll, verstehen wir? Ein Ausspruch der Gnade. Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Und da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Die Bibel ist faszinierend, wenn ihr das noch nicht gemerkt habt. Jesus hat Bartimäus gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und ganz offensichtlich hatte dieser Bartimäus nicht nur eine gute Stimme, sondern er hatte Glauben, dass Jesus ihn heilen konnte. Deswegen hat er auch so geschrien wie am Spieß, oder? Jetzt oder nie? Eigentlich war es ja völlig klar, dass er gerne gesund hätte sein wollen, oder? Ja, wieso hat ihm dann Jesus diese komische Frage gestellt? Ich glaube, Jesus wollte, dass Bartimäus seine Not, sein Bedürfnis aussprechen und seine Bereitschaft, sich von Gott abhängig zu machen, deklarieren würde. Und so offenbarte er mit seiner Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Einerseits sein Herz, das bereit war zu geben, und andererseits, wie wichtig das Bitten ist, um empfangen zu können. Und ich glaube, dass der Segen, den Gott für uns bereit hat, oft blockiert wird, wenn wir stolz sind, oder wenn wir die Meinung haben, es selber zu schaffen oder zu erarbeiten können. Und Gott möchte uns alle als lieber himmlischer Vater segnen und unsere täglichen Bedürfnisse nachkommen, so wie sie eben sind. Manchmal brauchen wir Heilung. Manchmal brauchen wir Kraft einer Versuchung, eine Versuchung zu überwinden. Manchmal brauchen wir eine Versorgung, die wir einfach zum Leben brauchen. Aber nicht selten krampfen wir selber. Waffeln wir auch ein bisschen, oder? Beklagen uns. Oder wir suchen eine eigene Lösung, anstatt dass wir uns an ihn wenden. Kommt mir eine Situation in Sinn, da hatte ich mal so starke Kopfschmerzen. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten, habe gesagt, Gott, jetzt gehe ich noch eine halbe Stunde beten und wehe, ich bin noch nicht geheilt. Und nach einer halben Stunde im Wald habe ich fast kapituliert, konnte ich nicht mehr, gesagt, Jesus. Ich kann nicht. Nein, ich habe Jesus gesagt, ich nehme dann ein starkes Medikament, oder? So ist es gewesen. Und plötzlich, nach dieser halben Stunde, hört Gottes Stimme ganz klar, hör mal, dein Vertrauen als Krankenpfleger auf deine Tabletten ist größer als das Vertrauen in mich. Ich habe gesagt, Jesus, vergib mir, das Kopfweh war weg. Genau. Die Gnade setzt voraus, dass wir uns von Jesus abhängig machen und dass wir ihn um diejenigen Dinge bitten, die wir nötig haben. Und die Bibel offenbart, dass Gnade und das Gebet, respektive das Bitten, Hand in Hand laufen müssen. Und je mehr wir verstehen, dass Gott für uns gerne gute Dinge in unserem Leben freisetzen möchte, desto mehr wächst doch in uns auch die Bereitschaft, ihn darum zu bitten. Wie gern gibt dein Vater seinen Kindern, oder? Wenn sie bitten. Und die einen meinen manchmal, ich sei ungerecht gewesen, weil ich meinen Sohn immer mehr bedient hatte. Aber der hat auch immer mehr gefordert. Und ich konnte ihm nicht widerstehen. Zachariah 12,10 sagt, aber über das Haus Davids und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieß ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Das ist ein Ausspruch in eine ganz schwierige Situation. Und sie werden auf mich blicken, denn sie durchbohrt haben. Eine sensationelle Bibelstelle, um zu untermauern, dass wer aus der Gnade lebt, der richtet seinen Blick auf Gott. Der schaut nicht auf seine eigenen Möglichkeiten und Ressourcen. Wer aber getrieben ist, das Gesetz zu erfüllen, schaut auf sich selbst, der versucht durch eigene Leistung zu punkten, schaut auf seine eigenen Fähigkeiten und Ressourcen und setzt auf seine eigene Kraft, seine eigene. Wie wurde die Heilung ausgelöst bei Bartimäus? Sie wurde ausgelöst, indem er auf Jesus zugegangen ist und sich entschieden hat, seine Gegenwart zu suchen. Und so schnell sind diese wunderbaren Worte der Gnade zu ihm gekommen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich möchte dir sagen heute Morgen, dass Jesus dir sagt, verharre nicht in deinem Kummer, verharre nicht in deiner Sorge, steh auf und rede, steh auf und bitte mich, dass ich dir geben kann, was du brauchst. Der Jakobus sagt in seinem Brief im 4. Kapitel, im 2. Vers, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. By human being. Hebräer 11,6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Glaube und Gnade arbeiten immer zusammen. Abraham hatte einmal eine Bitte an Gott gerichtet, er möge ihm doch einen Sohn schenken. Stimmt das? Und Gott hat ihm gesagt, ja, das kommt alles zu seiner Zeit. Manchmal sind die Zeiten Gottes etwas anders. Und irgendwann ist der Abraham dann zur Überzeugung gekommen, dass er Gott dabei helfen muss, weil es eine Realität gab. Und die Realität bestätigte, dass Sarah alt und unfruchtbar war. Und so wurde dann von Hagar, der Magd Sarahs, Ismael geboren. Aber es war keine gute Idee. das hat viele Probleme mit sich gebracht. Und nicht selten suchen wir aus eigener Kraft, aus eigener Leistung Gottes Verheißungen zu erfüllen, anstatt uns an ihn zu wenden und sein Eingreifen zu erwarten. Ich glaube, wenn Gott es manchmal zulässt, dass wir uns in der Wüste oder in der Not befinden, dann geschieht das vielleicht darum, damit unser Glaube und unser Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Vergessen wir es nicht, dass wir hier auf dieser Erde nur Pilger sind. Ganz ein kurzer Augenblick. Hin zur Ewigkeit. Da hat sich Gott Ziel gesetzt für diese kurze Zeit, dass wir ihn kriegen. Und da kann es vorkommen, dass Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht, in seiner Souveränität, in seinem Weitblick uns in der Vorbereitung auf diese Ewigkeit durch den einen oder anderen Prozess führt. Und diese Prozesse, die uns nicht immer gefallen, das am Anfang ausgeführt hat. Ich meine, wir dürfen und wir sollen aber an Gottes klaren Verheißungen über seinen Willen, Menschen zu heilen zu wollen, festhalten bis ans Äußerste. Jesus hat jedem von uns den Auftrag gegeben, für kranke Menschen zu beten. Habt ihr das gewusst? Wir sprechen gleich das nächste Mal darüber. Und es ist unsere Aufgabe, unseren Glauben durch das Wort Gottes zu nähren und für kranke Menschen zu beten. Das ist unsere Aufgabe. Und es ist Gottes Aufgabe, die Menschen gesund zu machen. Das steht allein in seiner Macht. Da hat Gott eine klare Arbeitsteilung vorgesehen. Amen. Und wir denken immer wieder, oh Gott, mach doch endlich den Teil. Machen wir mal unseren. Matthäus 7,7 sagt uns, bittet und es wird euch vielleicht gegeben. Nein, es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Die Bibel sagt uns, dass unser Gott nicht der Gott des Gesetzes ist, der unerfüllbare Forderungen stellt, Gott sei Dank. Aber in 1. Petrus 5,10 wird Gott vielmehr als der Gott aller Gnade bezeichnet. Nicht der Gott allen Gesetzes, der Gott aller Gnade. Halleluja. Er möchte uns Vergebung schenken. Er möchte uns mit Gutem überhäufen. Halleluja. Viele Gläubige leben in einem Geist der Niederlage, weil sie sich abmühen, weil sie versuchen, durch Leistung oder Gesetzesgehorsam Segen zu empfangen. Jetzt habe ich mir so Mühe gegeben, jetzt musst du mich doch heilen. Sie haben noch nicht ganz verstanden, dass Jesus durch sein Gnadenwerk am Kreuz schon alles verbracht hat und sie es nur noch im Glauben abholen müssen. Und so ist mit anderen Worten die Gnade die Grundlage für das übernatürliche Eingreifen Gottes in und durch uns. Es ist Gnade und nur Gnade. Und was geschieht jetzt? Wenn du wirklich begreifst, dass Gott dir so vieles schenken möchte, obwohl du eigentlich etwas ganz anderes verdient hättest, dann wird dein Herz sich in ihm verlieben. Wenn du merkst, er gibt dir so viel, er will dich so segnen, und du hast nichts davon verdient, das muss dein Herz treffen. Und jemand, der verliebt ist, wird durch seine Liebe getrieben, dem anderen zu begegnen, mit ihm Zeit zu verbringen. Er entwickelt einen Wunsch, diese Person besser kennenzulernen, ihr zu dienen. Und wenn du begreifst, dass Gott dir in seiner Gnade alles schenken will, dann verliert auch dieses Bitten um seinen Segen, um das Berührtwerden, um die Heilung, auch den Geschmack der Leistung. Und dann wirst du vielleicht überwältigt werden von der Erkenntnis, was für ein gewaltiges Vorrecht es ist, doch ist, jederzeit eine Audienz haben zu dürfen beim König der Könige, der gerne gibt und der König euch austeilt.
Halleluja, that's his style, das ist sein Stil.
Wir kommen zum Schluss. Wer kann denn am allermeisten oder die allergrößten Gnadenberührung von Gott erwarten? Es sind die Menschen, die sich ihrer Not und Bedürftigkeit bewusst sind und vor ihm kapitulieren. Ich komme nochmals auf meine Gnadenpredigt zurück. Mit dieser Witwe, mit diesen Krügen, die plötzlich übernatürlich vom Öl Gottes gefüllt worden waren. Voraussetzung, um dass Gott uns führen und beschenken kann, ist, dass wir leer sind. Dass wir Platz machen, dass er kommen kann. Und unser Problem ist nicht, dass wir zu schwach sind, sondern dass wir zu stark sind. Wir vertrauen viel zu stark auf uns selbst. Aber Gott kann diejenigen nicht fügen, die voll sind. Er kann nur diejenigen fügen, die leer sind. Unser Gott ist wunderbar. Und hör, die Gnade ist niemals größer als deine Not. Die Gnade ist niemals, die Not ist nie größer als die Gnade. Römer 5,20 sagt sogar, dass die Gnade, die unverdiente Gunst Gottes, sogar größer ist als die Sünde. Das ist umwerfend. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Die Gnade übertrifft alles. Und so ist die Gnade immer größer als jede Not, ob geistig oder natürlich. Diese Gnade ist Gottes Geschenk an dich heute Morgen. Und die Gnade funktioniert wunderbar in der Wüste. Die Gnade funktioniert wunderbar dort, wo es nichts mehr hat. Das Wort hoffnungslos ist. Und sie führt in die Ruhe. Jeremia 31,2, so spricht der Herr, das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel, zieh hin zu seiner Ruhe. Was hat es in der Wüste? Nichts Gescheites. Hitze, Stein, Hoffnungslosigkeit. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, das Volk, das Probleme hatte, hat Gnade gefunden. Wo in der Wüste? Gott ist wunderbar. Gerade wenn du anstehst, gerade wenn alle unsere Ressourcen aufgebraucht sind, gerade dann kannst du an seiner Quelle trinken, gerade dann bist du eingeladen an seine Hochzeitstafel. Und weil das so ist, sagt uns die Bibel, einer meiner Lieblingsverse, Hebräer 4,16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Haben wir Hilfe nötig? Oh, immer wieder haben wir diese Hilfe nötig. Wir dürfen kommen, nicht zu einem Gerichtsthron, nicht zu einem Thron, wo wir Leistung erbringen müssten. Wir könnten es auch nicht. Wir sind gerufen, an einen Thron der Gnade zu kommen. Nicht einen Thron der eigenen Verdienste, der eigenen Leistung. Wenn du heute da bist und ein Problem hast, eine Krankheit, was zählt, ist die Gnade Gottes, dass du kapitulierst vor ihm. Dass du auf Jesus zugehst. Dass du sagst, jawohl, ich habe dir nichts zu bieten. Aber empfange von deinem Gnadenthron die Berührung von deiner Hand. Vielleicht sind einige heute Morgen hier Die hören die Stimme des Anklägers in ihren Ohren. Die hören die Stimme des Teufels in ihren Ohren. Du elender, schwacher Christ, du Versager, siehe dein Leben an. Du verdienst keine Heilung. Du verdienst keine Hilfe von Gott. Und wenn das so ist, dass du diese Stimme hörst von dem Ankläger, dann sag ihm für einmal, jawohl, du hast recht. Ich verdiene nichts. Ich verdiene überhaupt nichts. Aber Gott möchte es mir geben auf der Grundlage seiner Gnade. Oh, Halleluja. Die Gnade ist für die bestimmt, die eingestehen, dass sie Gott von Gott nichts verdienen. Die eingestehen, dass ihre Leistung sie nirgends hinbringt. Und wenn du heute Morgen wie Bartimäus zu ihm kommst, zu Jesus kommst, wenn du vor ihm kapitulierst, wird er dich fragen, Sohn, Tochter, was darf ich für dich tun? Wow! Das Gesetz macht dir nur Schuldgefühle. Und die Gnade gibt dir das wunderbare Gefühl, geliebt zu sein. Was darf ich für dich tun? Herr, und wir möchten dir danken an diesem Morgen für dein Evangelium, für deine frohe Botschaft, für das wir beschenkt werden dürfen, Jesus, weil du uns ein gnadenvolles Evangelium gegeben hast. Wir sind gerettet durch die Gnade alleine, durch den Glauben. Herr, wir haben gehört, dass diese Gnade das Fundament von unserem Leben sein darf. Und wir danken dir, Herr, dass wir in dieser Welt stehen, dass wir noch hier sind, dass wir als Fremdlinge und Pilger, Herr, noch unterwegs sind, eine kleine Zeit, bis wir dich sehen dürfen. Und Herr, es gibt Momente, da ist es uns nicht am Lachen, da ist es manchmal schwierig, da haben wir Nöte, da haben wir Krankheit. Herr, aber danke, dass du uns durch diese Prozesse bringst. Und dass diese Prozesse uns die Möglichkeit schenken, dich besser kennenzulernen. Und danke, Jesus, dass du uns begegnen möchtest als dieser wunderbare Gott. Auch als dieser wunderbare Jehova Rapha. Und die Gnade ist größer als jede Krankheit, auch heute Morgen in diesem Raum. Ist größer als jede Depression, auch in diesem Raum. Deine Krankheit ist größer als alles, als Tod und Teufel und die Macht der Finsternis. Und wir rühmen deinen Namen, dass du heute auch heilen möchtest, wiederherstellen möchtest. Bringing back to normal. Du möchtest in den Originalzustand, wie du dir das gedacht hast, Menschen führen. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir heute in unserem Herzen verstehen, dass wir es nicht erarbeiten können und Gott sei Dank nicht erarbeiten müssen. Danke für diesen Gnadenthron, zu dem wir kommen dürfen, vor dem wir stehen dürfen. Halleluja. Halleluja. Wir möchten glauben, Gottes Geist ist heute mitten unter uns. Wir werden jetzt ein Lied singen. Dann werden wir zuerst das Abendmahl nehmen. Ich denke, Sabine wird mal zwei, drei Worte dazu sagen. Und nochmals, wir erinnern uns daran, dass wenn Jesus unser Erlöser ist, dass wir Teilhaber dieses neuen Bundes sind. Und in diesem Bund ist Heilung mit eingeschlossen. All inklusiv. Und lass dein Glaube gestärkt werden in dem Abendmahl. Wenn du das Wein und den Wein und das Brot nimmst, sag Jesus, danke, dass das für mich gilt. Danke, dass du dich verpflichtet hast, diesem Bund treu zu bleiben, selbst wenn ich untreu. Da möchten wir Zeit nehmen, auch für Menschen zu beten, die eine Not haben später. physisch, körperlich, psychisch. Wow! Gottes Gnade ist größer als all das. Wir möchten glauben, dass Gott heute Morgen auch Robi berührt. Wir möchten glauben, Gott berührt auch Ritter heute Morgen. Wir glauben, Gott berührt Menschen in unserer Mitte, die leiden. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Halleluja. Halleluja. Wir danken Gott für sein wunderbares Evangelium. Wir sind gesegnete Kinder Gottes. Amen. Also wir singen ein Lied und dann kommen wir zum Abendmahl.